Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von den Radiosendern Hamburg 2 und Radio Hamburg.
Ich bin Markus Stehn, moin. Ihr hört unseren Hamburg aktuell Stadtnachrichten-Podcast. Jeden Montag hört ihr hier eine neue spannende Hamburg-Geschichte. Immer um 12 Uhr stellen wir sie online, überall wo es Podcasts gibt, natürlich kostenlos. Was tun, wenn die Mutter oder der Vater einer Familie plötzlich Krebs hat? Wie sage ich es den Kindern? Wie kann ich einen Alltag weiterleben, ohne dass alles auseinanderbricht? Wie schütze ich meine Familie? Das sind plötzlich existenzielle Fragen. Zum Glück gibt es die Stiftung Phoenix, die in solchen Fällen weiterhilft. Johannes Jakob, Sie sind systematischer Familientherapeut und arbeiten dort. Moin.
Moin.
Ich glaube, wir müssen davon ausgehen, dass die meisten Hamburger noch nicht so oft was von der Stiftung Phoenix gehört haben, wenn denn überhaupt. Wie würden Sie einem 10-jährigen Kind erklären, was Sie da so machen?
Also wir begleiten Familien, bei denen ein Familienmitglied an Krebs erkrankt ist. Und das können die Kinder sein, das können aber auch die Eltern sein. Und dann führen wir Gespräche und schauen, dass wir hilfreich sein können.
Können Sie vielleicht nochmal kurz erklären, warum sich Ihre Stiftung Phoenix mit 2K schreibt, statt im Original wie mit X?
Das ist ein Kunstwort und das heißt Kinder und Krebs. Also dieses ganze Wort hat eben sowas wie psychosoziale Nachsorge für Kinder mit Krebs.
Naja, und Phoenix bleibt natürlich gut im Gedächtnis.
So ist es.
Sie kümmern sich also um Menschen, die an Krebs erkrankt sind, nicht nur die Kinder?
Nee, sondern wirklich Familien. Zu uns kommen Familien. Und dann ist es eben so, dass möglicherweise der Vater oder die Mutter krebserkrankt ist und dass die Eltern oft mit der ersten Frage kommen, wie sollen wir das denn eigentlich unseren Kindern erzählen, dass wir jetzt krebskrank sind?
Okay, und wie soll man das Kindern erzählen?
Einfach offen. Also die Schwierigkeit für die Kinder ist, wenn die das bemerken, ohne dass sie darüber sprechen können. Insofern ist es eigentlich sehr, sehr gut, wenn die Eltern mit ihren Kindern darüber sprechen. Die müssen keine Horrorszenarien berichten, aber dass eben sich was verändert hat, ist schon gut, dass die Kinder das wissen.
Die haben wahrscheinlich auch ganz feine Antennen, die Kinder, für solche Geschichten. Ne?
So ist es. Und dann ist es eben so, dass sie mitbekommen, dass die Eltern weinen, dass sie möglicherweise auch ein bisschen verzweifelt sind. Und dann fragen sich die Kinder, warum. So, und wenn man da die Kinder nicht mitnimmt, dann möglicherweise hat man dann mehr Probleme, als wenn man mit ihnen drüber spricht, was Sache ist.
Okay, Sie sind ja der Fachmann. Nehmen wir mal das schlimme Szenario. Was passiert dann mit Kindern, wenn man dann nichts sagt?
Naja, dass sie sich Sorgen machen und möglicherweise sogar noch denken, dass sie es verändern könnten. Also, dass die Kinder dran schuld sind. Das ist der Worst Case. Also, dass die Kinder denken, meine Eltern sind jetzt traurig, weil ich mich schlecht verhalten habe. Oder?
Also, besser ist es anzusprechen. Das haben Sie eben schon gesagt. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass einige Eltern dann nicht wissen, wie denn genau. Kann man das irgendwie konkretisieren? Also, setzt mich einfach hin und sagt, pass mal auf, ich habe jetzt Krebs, oder?
Ja, also wichtig ist eben zu sehen, man muss, wie gesagt, keine Spekulation, sondern wichtig ist den Kindern einfach zu erzählen, was Sache ist. Und die brauchen auch keinen detaillierten Medizinplan, aber die müssten wissen, dass jetzt der Vater beispielsweise ins Krankenhaus geht, in Behandlung ist und dass dort die Ärzte und Ärztinnen alles tun, um dieser Krankheit was entgegenzusetzen. Das wäre möglicherweise das erste Gespräch.
Sollte man auch schon mehr ins Detail gehen, also auch ruhig das schlimmste Szenario ansprechen, dass es auch sein kann, dass es nicht gut ausgeht?
Das ist immer die Frage, wie alt die Kinder sind. Und wenn natürlich ältere Kinder, 16-, 17-Jährige, die dann sagen, ich kenne mich aus mit Tumorerkrankungen, dann ist natürlich was anderes. Klar. Aber bei den kleinen Kindern ist es eigentlich nicht, weil es auch nicht so ist. Also die Familien, die zu uns kommen, es ist nicht so, dass alle das Schlimmste erleben mit dieser Krebserkrankung.
Nee, Gott sei Dank.
Genau. Und dann ist es auch nicht nötig.
Es gilt aber auch für den schlimmsten Fall. Also wenn tatsächlich ein Familienangehöriger an Krebs stirbt, dann helfen sie auch weiter.
Dann geht es weiter. Ja. Das heißt, die Familien kommen zu uns mit Erstdiagnose und möglicherweise machen wir auch noch die Trauerbegleitung. Das heißt, wir machen wirklich über Jahre, möglicherweise über 2 Jahre, 3 Jahre, dass wir die Familie begleiten. Ja.
Wie kommt man eigentlich auf die Idee, so eine Stiftung zu gründen?
Das war die Gründerin, die damals, so ist die Geschichte zumindest, die ich kenne, dass eben auch in der Nachbarschaft ein Kind erkrankt ist. Und da ist sie auf die Idee gekommen, Stiftungskapital zu sammeln. Ja. Und damals, 1986 oder was, war das eben noch gar kein Thema. Mittlerweile gibt es Krebsberatungsstellen und hat diese Psychoonkologie einen ganz anderen Standpunkt. Aber 86 war das wirklich nicht so Thema.
Sie haben es gerade selbst gesagt, Psychoonkologie ist auch so ein Stichwort, was man immer mal wieder hört. Können Sie mal erklären, was sich dahinter verbirgt?
Psychoonkologie ist im Endeffekt einfach psychologische Begleitung von Menschen, die eine Krebserkrankung haben.
Okay. Trotzdem dröseln wir das nochmal ein bisschen praktischer auf. Wer darf alles zu Ihnen in die Stiftung Phoenix kommen?
zu uns dürfen alle kommen, die Kinder haben. Und wir haben eben die Satzung zum Glück dann über die Jahre auch so geändert, dass wir auch ein bisschen links und rechts schauen können. Aha. Aber eigentlich ist es so, der Satzungszweck bezieht sich auf Familien mit minderjährigen Kindern.
Aber in Zusammenhang mit der Krankheit tatsächlich?
Und mit Krebserkrankungen.
Okay. Welche Menschen sind das am häufigsten, die so zu Ihnen kommen und Rat suchen?
Also im Grunde kann man sagen, in Hamburg erkranken so 300 Kinder an Krebs. Mhm. Und es sind aber
pro Jahr
circa. Und man kann aber sagen, es sind ungefähr 10.000, 15.000 Eltern, die erkranken. Also sind die Hauptleute, die zu uns kommen, sind Eltern. Eltern mit der Frage, jetzt haben wir diese Erkrankung, wie machen wir jetzt weiter? Jetzt auf einmal merken wir, dass unser Sohn in der Schule irgendwie schlechtere Noten schreibt. So, wie gehen wir damit um?
Sind das die häufigsten Anliegen?
Also die im Grunde kann man sagen, dass Krebs einfach ein Brandbeschleuniger ist. Also wenn praktisch eine Familie kommt und die haben eigentlich irgendwie keine wirklich großen Probleme und mit der Krebserkrankung sind die klein auf einmal groß. Mhm. So, und das ist und das kann alles sein. Paar-Konflikte zwischen den Eltern, Kinder irgendwie in der Schule gibt es Schwierigkeiten und so weiter.
Bleiben wir nochmal ein bisschen praktisch. Wie würden Sie denn helfen? Bleiben wir mal ruhig bei dem Beispiel mit der Schule. Mein Kind wird plötzlich schlechter in der Schule. Wie kann man denn da überhaupt helfen?
Erstmal normalisieren. Erstmal sagen, es ist ganz normal. So ist das.
Okay.
Das ist einfach so. Also es ist doch klar, wenn der Vater erkrankt oder die Mutter erkrankt, dann sind die Kinder mit dem Kopf definitiv auch bei der Erkrankung der Eltern. Und dann ist ein Teil des Kopfes nicht in der Schule. So. Also gibt es Schwierigkeiten in der Schule. Also es ist ganz normal. Das heißt, die Familien profitieren erstmal, dass sie zu uns kommen.
Okay.
Und wir eben schon sehr, sehr lange Familien begleiten und denen sagen können, die anderen Familien, bei denen ist es genauso.
Das heißt, tatsächlich Druck rausnehmen hilft schon mal?
Definitiv Druck rausnehmen, das Gefühl haben, gehört zu werden, das Gefühl haben, irgendwie, sie sind nicht alleine. Es gibt auch andere Familien, denen geht es genauso. Mhm. Und dann ist eben mein Steckenpferd ein bisschen pragmatisch, da irgendwie Lösungswege schauen, was die Menschen so für Lösungswege haben und die wieder fokussieren und nicht so sehr auf die Traurigkeit und auf die Ohnmacht, sondern wieder stärker auf, ich bin handlungsfähig und ich weiß schon, wie es geht. Ich habe auch schon andere Krisen überstanden und die werde ich auch überstehen.
Gespräche, höre ich daraus, sind ganz wichtig. Helfen Sie auch auf andere Art und Weise?
Nee, der Hauptpunkt ist psycho-onkologische Begleitung, definitiv.
Ja. Ich hatte nur gelesen, dass auch Meditation oder sowas mit angeboten wird.
Stimmt, ja klar. Meditation, dann haben wir eine Kindertrauergruppe, dann haben wir eine Erwachsenentrauergruppe. Also wir haben auch Gruppen, die wir von Jahr zu Jahr starten, je nachdem, wie wir Anfragen haben. Ja.
Okay. Ich glaube, dass viele Menschen erstmal so gar nicht wüssten, was sie einem Freund oder einem Verwandten sagen sollten, wenn er ihnen erzählt, dass er an Krebs erkrankt ist. Was sollte man in so einem Fall sagen oder kann man was Gutes in so einem Fall sagen?
Naja, also sehr wichtig ist natürlich Netzwerk und Freunde, gerade in so einer Situation. Mhm. Und wenn Freunde eben helfen wollen, dann ist es total gut, mit den Menschen ins Gespräch zu gehen und sagen, was brauchst du eigentlich? Soll ich dir irgendwie Essen kochen? Soll ich dir ein bisschen bei Wäsche waschen helfen? Oder wie auch immer, soll ich dir helfen, irgendwie die Kinder ein bisschen zu begleiten? Mhm. Also wirklich konkrete Hilfe anbieten und nicht irgendwie praktisch einfach so, wir halten jetzt ein bisschen Händchen, sondern im Grunde ist es, Pragmatismus ist da, glaube ich, ziemlich gut.
Mhm. Sie haben schon gesagt, es kommt nicht so häufig vor. Können Sie das eigentlich irgendwie beziffern, dass tatsächlich ein Familienangehöriger an Krebs stirbt?
Beziffern kann ich es nicht, aber es ist schon so, dass die Menschen, die sich bei uns melden, ist eben öfter so, dass die schon ein bisschen spüren, das könnte schief gehen. Mhm. Also wir haben auch einen Filter. Zu uns kommen nicht jetzt allen, bei denen es gut läuft, sondern bei uns kommen schon auch Familien, die merken, oh, das haut nicht hin. Und dementsprechend ist es schon so, dass wir... Beziffern kann ich es nicht, aber wir begleiten schon Menschen, wo klar wird, irgendwie der Familienangehörige wird sterben.
Wie können Sie dann in so einem Fall, wenn das dann passiert ist, nach dem Tod eines Familienangehörigen helfen?
Da geht es darum, eben zu schauen, ja, dass das im Grunde ist es so, ja, zum Beispiel, dass ein Vater und eine Mutter verlieren ihre sozialen Rollen nicht, auch wenn sie nicht mehr da sind. Mhm. Die sind wichtig für die Kinder, dass sie wissen, das habe ich von meinem Vater mitgenommen, das habe ich von meiner Mutter mitgenommen und das hilft mir auch im Leben. Und man hat möglicherweise auch noch irgendwie die Stimme im Kopf, wo man weiß, irgendwie, oder man hat eine Erinnerung von dem Vater oder der Mutter, wo man weiß, irgendwie, die würde das jetzt so machen oder so. Und das hilft einfach insgemein, dass man im Leben irgendwie ganz positive Bilder von seinen Eltern hat und auch ein positives Bild von dem verstorbenen Elternteil, wo man möglicherweise sich immer mal wieder wachrufen kann.
Das heißt, sie geben sozusagen Tipps, wie man Erinnerungen bewahrt?
ja, oder wie man praktisch in Kontakt bleibt, wie man irgendwie schaut, die mit dieser Trauer irgendwie einen guten Umgang zu bekommen. Das ist ganz individuell, Leute trauern individuell. Mhm. Aber dass sie irgendwie begreifen, dass Trauer auch nicht so ein Problem ist, sondern Trauer ist irgendwie auch was Schönes. Also es ist eben nicht alles schlecht an der Trauer. Ja.
Sie bieten mit Ihrer Stiftung Phoenix auch systemische Familientherapie an. Was ist das?
Also ich bin ein systemischer Familientherapeut und das ist das Kernstück und das hat man vielleicht schon ein bisschen rausgehört. Wir fokussieren Ressourcen, Stärken, Fähigkeiten. Wir wollen irgendwie schauen, wie die Leute ihre Probleme lösen und wenn sie das mit uns reflektieren, dann lösen sie vielleicht ihre Probleme auch wieder leichter. So, also und systemische Familientherapie ist lösungsorientiert, ist nicht auf das Problem fixiert, sondern eher schauen, wie geht's weiter? Klar gibt's da eine Trauer, klar gibt's da eine Erkrankung, aber da gibt's auch positive Aspekte dabei. Ja, also möglicherweise wächst das Netzwerk zusammen, die Freunde zusammen, möglicherweise wächst die Familie zusammen. Die schaffen möglicherweise neue Familienrituale, die sie vorher so nicht hatten. Ja.
Ich stelle mir als Laie unter systemischer Familientherapie irgendwie vor, dass sie gucken, wer hat eigentlich welche Rolle innerhalb der Familie und wie kann man die vielleicht stärken? Oder ist das völlig falsch ausgedrückt?
Komplett richtig, weil es geht um die Dynamiken. Das heißt, wir machen Familiengespräche. Das ist auch ein Unterschied und ein wichtiger Punkt für systemische Familientherapie. Wir machen Familiengespräche und die Familien kommen zusammen und dann geht es um die Dynamik innerhalb der Familie. So, und da zu bestärken, was in dieser Dynamik ist eben total gut lösungsorientiert und total ein guter Weg, auch in schwierigen Phasen irgendwie zu gehen. Und da kommen dann die Rollen ins Spiel. Ja? Wenn eben das eine Familienmitglied das so macht, das andere so und das funktioniert gut, perfekt, diese Dynamik erhalten. Ja?
Kriegen Sie das oft auch mit, dass dann tatsächlich das etwas bewirkt und da, ich sag mal, was Positives in so eine Familie wieder reinkommt?
Schön wär's. Also
die nicht mehr kommen, sind gut, oder?
Man sagt im Grunde, dass das, was eigentlich dann an Lösung läuft, läuft nicht in den Gesprächen, sondern danach. Ah, okay. Also die Gespräche sind zum Beispiel 14-tägig oder einmal im Monat. Mhm. Und was eigentlich an Lösung läuft, das hat nicht der Therapeut, die Therapeutin initiiert, sondern das haben dann die Familien innerhalb der Zeit zwischen den Gesprächen initiiert. So gesehen muss man sich als Therapeut, Therapeutin schon auch immer wieder Erfolgserlebnisse generieren und denken, aber ob es so ist, man weiß es nicht so genau.
Da klingt sehr viel Positives durch. Trotzdem haben Sie natürlich auch immer wieder einen Blick auf Leid und Krankheit und Tod. Warum machen Sie so eine Arbeit?
Also, weil die Leute einfach unglaublich authentisch sind, sehr gut in den, also man lernt einfach wirklich Menschen kennen und die Menschen lernen einen als Therapeuten kennen und man hat wirklich sehr authentische Gespräche. So, und man es geht auch um was, ja, das ist nicht irgendwie so nebenbei und das ist schon eine Arbeit, wo man das Gefühl hat, das erfüllt einen, ja, das ist es.
Haben Sie da einen Fall in Erinnerung, der Sie besonders bewegt hat?
Also da waren einige Fälle dabei. Die Schwierigkeit bei den Fällen ist, wenn die, ich habe selber Kinder und wenn die Familien kommen und die Kinder das Alter meiner Kinder haben und da gewisse Paralitäten sind, da wird es dann schwierig. Also da muss ich dann sagen, da ist es dann schon, man versucht professionelle Distanz zu haben. Das geht, aber sollte man auch nicht nur, also es geht nicht, man muss ja empathisch bleiben. Klar. Ich kann ja nicht irgendwie wie ein Stein da irgendwie Familien begleiten. Nee. Und auf der anderen Seite ist aber eine professionelle Distanz, weil man dann möglicherweise am Tag 3, 4 oder wie viele Gespräche führt, dann ist es nicht möglich. Ich kann nicht bei jedem Gespräch unglaublich mitschwingen und dann bin ich am Ende des Tages ziemlich erledigt.
Haben Sie da irgendwie für sich einen Weg gefunden, wie Sie nach der Arbeit mit solchen Geschichten dann umgehen?
Sport.
Was für ein Sport?
Also ich habe jetzt, weil die Stiftung Phoenix war auch immer beim Hamburg Marathon und da habe ich jetzt für die Staffel trainiert, das letzte Jahr. Ich will es dieses Jahr wieder machen. Mhm. Also das heißt irgendwie ein bisschen laufen. Mhm. Im Grunde ist es auch frische Luft, spazieren gehen.
Okay, so und einfach.
Und dann ist es, glaube ich, irgendwie als Familienvater schon auch schön, nach Hause zu kommen und dann ist was anderes los. Ja? Also wenn meine Kinder da sind.
Ja. Toll. Wenn jetzt jemand Ihre Arbeit in Anspruch nehmen möchte, wie nimmt man einfach einen Kontakt mit der Stiftung Phoenix auf?
Einfach per E-Mail oder per Telefon, auf der Internetseite ist alles beschrieben, kontaktieren, dann meldet sich jemand von der Stiftung Phoenix und dann dauert es ungefähr 2 bis 4 Wochen, bis dann ein Therapeut sich meldet und ein Erstgespräch stattfindet.
Also Sie haben keine super lange Warteliste?
Nee, es ist eigentlich wirklich, da haben wir sehr viel Wert drauf gelegt, weil die Menschen, die sich melden, haben immer das Gefühl, dass es sehr, sehr schnell passieren muss.
Klar. Ja. Über eine wichtige Sache haben wir noch gar nicht gesprochen, Geld. Was kostet es, wenn Sie helfen?
Das ist eine gute Frage. Also im Endeffekt ist es so,
naja.
dass die Stiftung Phoenix ist rein spendenfinanziert.
Ah ja, okay.
Und dementsprechend ist der Dezember auch immer ein schöner Monat für die Stiftung Phoenix, weil das ist wirklich der Monat, wo wir das Gefühl haben, wir werden hier von Hamburg und von der Gesellschaft getragen. Weil okay. Im Dezember kommen die Spenden rein. Und da haben wir praktisch ein Budget, wo wir versuchen, über Spenden reinzubekommen. Und darüber wird es bezahlt. Also die Familien, die zu uns kommen, für die ist es kostenfrei.
Ah ja. Mhm.
So, also es kostet nichts, sondern wir versuchen wirklich über die Spenden des Budget jährlich einzuholen.
Da nutzt mir doch gleich die Gelegenheit, wenn ich jetzt spenden möchte, wie mache ich das am einfachsten?
Am einfachsten oder am besten ist es wirklich, wieder auf die Internetseite zu schauen. Dort haben wir genau beschrieben, entweder per Lastschrift oder per Überweisung oder per PayPal oder wie auch immer. Also das ist alles recht entspannt. Oder einfach melden, anrufen, auch da können wir darauf reagieren und zurückrufen.
Brauchen Sie eigentlich sonst noch Hilfe? Also Ehrenamtliche, die helfen, oder suchen Sie doch Mitarbeiter?
Also wir suchen immer systemische Familientherapeutinnen.
Okay.
Und da suchen wir aktuell Personen, die auf Honorarbasis bei uns tätig sein wollen.
Eine ganz tolle Arbeit, die Sie da machen. Johannes Jakob von der Stiftung Phoenix, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, ich danke Ihnen.
Cool, dass es ein solches Angebot in unserer Stadt gibt. Wir haben noch viel mehr von solchen besonderen Hamburg-Geschichten in unserem Hamburg aktuell Stadtnachrichten-Podcast. Immer montags stellen wir eine neue Folge online, die ihr euch jederzeit und überall anhören könnt. So seid ihr immer auf dem neuesten Stand, was tolle Typen und Themen aus Hamburg angeht. Und ihr findet uns auch ganz leicht. Sucht mit den Stichworten Hamburg aktuell und Stadtnachrichten-Podcast. In der nächsten Woche sprechen wir mit Donja Golaf-Schahn. Sie ist Chefin der Mood Academy und kümmert sich um Jugendliche, die eine Berufsausbildung machen wollen. Und sie kennt da die eine oder andere Abkürzung. Welche Tipps und Tricks sie auf Lage hat, hört ihr in der nächsten Folge. Abonniert unseren Hamburg aktuell Stadtnachricht-Podcast und empfehlt uns gern weiter. Wir sind auch offen für Lob und Kritik. Geht ganz einfach unter der E-Mail-Adresse stadtnachrichten@hamburg-2.de. Ich bin Markus Stehn.
Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von den Radiosendern Hamburg 2 und Radio Hamburg.